Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Bob Blume. Bob, guten Tag.
Hallo.
Hallo. Hi, hi. Die Sonne scheint wieder.
Wie geht
die Sonne
es dir? Scheint.
Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich.
Wir sind solche Sonnenkinder. Es ist einfach unglaublich.
Ja, Vitamin D. Wir brauchen es alle.
Ja, ich habe mir, also, das ist ja immer ein bisschen zu sehr in die Zukunft gedacht, aber ich freue mich auch schon, wenn wir wieder ins Freibad gehen können. Wir haben hier in der Nähe so ein Freibad mit überhaupt nicht vielen Sachen dran. Also für Jungs wird so ab 12, 13, 14 so ein bisschen langweilig. Aber das Schöne ist, dass man so auf einer großen Wiese sitzt und gleichzeitig so die Weinberge oberhalb hat. Also es ist so ein ganz kleiner Urlaub.
Ja, du scheinst wirklich sehr idyllisch zu wohnen. Ja,
auf alle Fälle.
Weinberge habe ich jetzt hier in Berlin nicht, aber es gibt ja auch hier sehr idyllische Orte. Und Freibad ist aber eher oft voll.
Also. Ach gut, die ZuhörerInnen merken, es ist eigentlich März und ich schaue schon in Richtung Juni. Aber klar, wenn die Sonne rauskommt, habe ich immer solche Gedanken.
Ja, es ist noch ein bisschen hin. Ja, ich finde es an Seen auch ehrlich gesagt viel schöner. Und ich finde, den See kann man jetzt auch schon genießen. Ich habe tatsächlich am Grunewaldsee, als ich jetzt am Wochenende unterwegs war, schon gesehen, dass da angebadet wurde. Das fand ich jetzt doch ein bisschen frisch. Aber es gibt ja auch Menschen, die das ganze Jahr über baden. Also.
Ja, das erinnert mich daran, wie ich letztes Wochenende, da war meine Tochter bei ihrer Freundin mit meiner Frau im Wellness war, hier in der Gegend. Und da gibt es einen Naturbadeteich. Und meine Frau hat mich, also das wirklich, die Metapher ist vielleicht nicht ganz schlecht, aufs Glatteis geführt, indem sie in diesen Naturbadeteich reingegangen ist und so ein bisschen geschwommen ist. Ich bin ihr nachgekommen. Und da ging sie auch schon wieder raus und ungefähr 3 Sekunden danach wusste ich warum, weil dieses Wasser war so unfassbar eiskalt. Also ich würde es mal auf 12 Grad schätzen oder so.
Das hast du erst gemerkt, als du drin warst, ja?
Ja, und und dieses aufs Glatteis führen heißt auch, meine Frau hat halt keine Anstalten gemacht, irgendwie zu schreien oder irgendwas zu tun, ja, sondern ist dann einfach frisch wieder rausgegangen. Und als ich rausgegangen bin, konnte ich kaum stehen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn das Wasser so kalt ist, dass die Beine einem erstmal wehtun.
Ja.
War schon,
krass.
War schon krass.
Aber es gibt ja viele, die Eisbaden auch machen und so. Und da drauf schwören, ja. Ja, oder auch, ich finde ja schon alleine kalt duschen auch manchmal eine Überwindung.
Anscheinend ist ja Eisbaden auch wirklich gesund, ne? Also richtig gesund. Jedenfalls denke ich dann immer so, nee, also dieses eine Jahr früher sterben, das nehme ich in Kauf, wenn ich nicht jeden Tag in so eine Eistonne muss. Ich könnte es, glaube ich, nicht. Nee. Aber Props an alle, die es machen.
Genau. Ich höre schon raus, jetzt habe ich gerade so eine Assoziation zu einer der früheren Folgen, wo du erzählt hast, dass du dich so ein bisschen echauffiert hast über Menschen, die gesagt haben, ohne Laufen können sie nicht mehr. Und jetzt redest du über das Eisbaden in einer ähnlichen Art und Weise. Schauen wir mal, wo es hinführt.
Genau, richtig. Ich wollte gerade sagen, in 3-4 Monaten werde ich wahrscheinlich hier in meinem Zimmer in so einer Eistonne sitzen und währenddessen mit dem Podcast machen.
Das schließe ich aus, würde ich mal sagen. Aber jetzt kommt ja erstmal der Sommer hoffentlich.
Genau. Ja. Naja, als du gerade jedenfalls vom See gesprochen hast, habe ich kurz gedacht, ich gehe da auch gerne hin, habe aber immer auch das Gefühl, boah, da muss ich so ein bisschen mehr noch auf meine Tochter achten. Die kann super schwimmen, aber da bin ich nicht so ganz frei. Ist ja auch gut, also dann geht man mit. Aber schwimmen können und schwimmen lernen ist ja ein ganz wichtiges Thema.
Und Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Und so ist es. Und so ist es, ja. Schon wird die Kurve zu unserer Frage genommen. Barbara schreibt nämlich: Lieber Familienrat, unsere Tochter Liv, 4 Jahre, soll aktuell schwimmen lernen. Sie ist in einer Schwimmschule, in der die Eltern durch eine Glasscheibe den Unterricht verfolgen können. Sie ist in der Schwimmhalle mit einer Schwimmlehrerin und der Gruppe an Kindern, ansonsten alleine. Anfangs hatte sie Spaß am Unterricht und sie liebt schon immer das Wasser, Baden und Planschen. Nach ein paar Stunden allerdings begann sie zu beschreiben, dass sie Angst habe, ins Wasser zu fallen und wollte nicht mehr hingehen. Sie ist wohl ein paar Mal von der Schwimmnudel und Schwimmmatte gerutscht. Sie hat Schwimmhilfen an, aber das hat ihr vermutlich Angst gemacht. Zumal sie in der Situation ohne Eltern ist, was sie sonst nicht ist. Bei Kindergeburtstagen oder anderen Kursen geht ein Elternteil immer mit. Mein Mann ist nun der Meinung, sie solle weitermachen im Schwimmkurs, weil sie sonst lerne, dass sie immer nur einen Ausweg aus einer herausfordernden Situation finden würde und nichts durchziehen würde. Und somit auch nicht die Möglichkeit hätte zu lernen, sich durchzubeißen und wie gut es sich anfühlt, wenn man eine Situation alleine gemeistert hat. Er ist generell der Meinung, dass sie diese Erfahrung zu wenig oder nicht macht. Ich selbst hatte einen Vater, der mich bei sportlichen Aktivitäten nie abbrechen ließ. Einerseits war das sicher gut, denn heute habe ich eine hohe Resilienz und das Gefühl, dass ich alles meistern kann. Andererseits habe ich die Dinge selten genossen und hätte vielleicht etwas anderes lieber gemacht und fand es auch damals schon blöd von ihm, zu Aktivitäten gezwungen zu werden. Mein Mann dagegen durfte immer alles abbrechen und er wurde nicht zum Durchhalten angehalten. Heute wirft er es seinen Eltern vor, weil er meint, dadurch wären eventuelle Talente verkümmert. Ich frage mich im Allgemeinen und in dieser Situation im Besonderen, wie man Kindern beibringen kann, auch eine schwierige Situation vielleicht mal auszuhalten, ohne über ihre Grenzen und ihren Willen hinwegzugehen. Ich denke, wie mein Mann, dass es wichtig ist zu erfahren, dass man seine Ängste manchmal überwinden muss, um ein Erfolgserlebnis zu feiern. Gleichzeitig möchte ich nicht, dass sie das Gefühl hat, wir ignorieren ihr Nein in dieser Situation. Sie drückt ja klar aus, dass sie nicht hingehen möchte. Schwimmkurs. Weitermachen oder sein lassen? Was sagt ihr? Ich freue mich über eure Gedanken und sende liebe Grüße, Barbara.
Wie schön. Also das ist ja eine Mail nach meinem Geschmack. Das gefällt mir irgendwie, wie Barbara hier schreibt. Und zwar, ich finde einfach sehr schön, dass schon in der E-Mail so viele Dimensionen aufgemacht werden, dass schon eine Reflexion da ist, wie haben wir das eigentlich erlebt? Was hatten wir für Erfahrungen? Was sind eigentlich unsere Erwartungen? Was liegt da so dahinter? Das finde ich total schön, weil das ist immer, finde ich, auch sehr hilfreich zu gucken, wo kommt es eigentlich her? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Ja. Also insofern kommen wir hier sicherlich ins Gespräch darüber. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die Frage beantworten können, die da unten steht. Die ist ja sehr direktiv gestellt und sehr geschlossen, weitermachen oder sein lassen. Was sagt ihr? Also da würde ich gerne erstmal den ersten Schritt machen, so wie wir das auch immer machen, dass wir erstmal Kinder besser verstehen und in einem zweiten Schritt dann vielleicht auch nochmal aus dem, was wir dann zusammengetragen haben, schauen, was könnte denn jetzt Barbara für sich entscheiden, auch gemeinsam mit ihrem Mann, also mit dem Vater.
Ja, ich wollte es nur kurz sagen, denn mir ging es auch so, ich fand die Dimension so schön und dann ist diese Frage aber plötzlich total der Fokus. Ist auch klar, weil darum scheint es ja zu gehen. Aber ja, ich hatte das Gefühl, das Ganze ist wie so eine Form. Es fängt spitz an, dann geht es sehr in die Breite und dann geht es wieder sehr spitz zu. Denn letzten Endes ist die Fragestellung ja größer als nur die Fragestellung, sollen wir sie jetzt hinschicken oder nicht, wenngleich das natürlich der Anlass ist, ja, klar.
Ja, genau, aber das ist witzig, weil ich hatte das gleiche Bild irgendwie, wie so ein, ja, fast wie so eine Tube irgendwie. Oben fängt so, ne, es gibt so einen Anlass und dann wird darüber reflektiert und dann aber läuft es wieder spitz zusammen auf die Frage,
genau.
Ja oder nein. Mhm. Ja. Genau, schauen wir mal, ob wir nochmal so ein bisschen auf den Bauch gucken können, auf dieses, was da so an Reflexion vielleicht auch dazugehört. Also, wenn wir jetzt uns erst nochmal angucken, worum es eigentlich geht, dann geht es um ein vierjähriges Kind, was, wenn wir uns den Eisberg angucken, noch nicht in der Lage ist, sich selbst zu regulieren, starke Gefühle zu regulieren und eine Form von Koregulation braucht, um mit den starken Gefühlen umzugehen. Zu den Gefühlen, da zählen ja immer gar nicht so viele dazu, wie wir denken, auch wenn es sich so vielfältig anfühlt. Aber dazu gehört Freude, dazu gehört Wut, Ärger, Schmerz, Trauer und auch Angst. Und wir haben ja immer wieder auch diese Ebene, die noch da unten drunter liegt, nämlich wenn Angst im Spiel ist, dann ist oft die Sicherheit betroffen. Und das ist das, was jetzt hier die Vierjährige beschreibt. Und Barbara hat ja auch schon sehr reflektiert, sie ist vielleicht von der Schwimmnudel gefallen. Also ist eine Form von Sicherheit gerade betroffen und weggegangen. Und in dem Gedanken der Vierjährigen ist jetzt, ich vermeide diese Situation und ich möchte das nicht mehr. Mhm. weil sich diese Angst nicht gut anfühlt und vielleicht auch, weil eben einige Kinder in dieser Gruppe, wir wissen nicht, wie groß die Gruppe ist, aber es ist eine Gruppe und es ist eine Lehrerin mit vielen Kindern in einer Situation, die für die Kinder ja keinen festen Boden unter den Füßen gibt. Mhm. Dazu kommt, dass die Vierjährige ja auch die Erfahrung gemacht hat, dass wenn sie ansonsten in anderen Zusammenhängen ist, bei Kindergeburtstagen oder anderen Kursen, sind Eltern willkommen. Und das hat ja auch was mit Koregulation zu tun. Mhm. Also, dass sie eben nicht über einen längeren Zeitraum in einer Situation, wo eben starke Gefühle auch eine Rolle spielen können, was ja bei Kindern oft sehr schnell geht, dann auch viel schneller, als wir das oft so vermuten, dass sie in Unsicherheiten kommen oder Verbindungen suchen und die noch nicht herstellen können oder auch in einem Autonomiegedanken sind, der dann dort nicht beantwortet werden kann, dann kommen starke Gefühle oder eben auch eine Sicherheit weggehen kann. Es kann ein ganz kleiner Anlass sein. Ne? Also manche Kinder gehen zu Freunden nicht, weil sie nicht genau wissen, kann ich da auf Toilette gehen? Mhm. Und wo ist die eigentlich? Mhm. Ja, wer ist dann da für mich zuständig? Also das sind ganz, ganz wichtige Gedanken, die es vielleicht auch erstmal gilt zu erfragen. Womit hängt es denn zusammen? Aber eben auch zu wissen, dass das so ist. Ja, dass es so ist, dass die Kinder die schnell ihre Sicherheit verlieren. Und ich finde, gerade beim Schwimmen, das Wasser uns trägt, ist ja eine Erfahrung, die wir erstmal machen dürfen. Und dass wir bei dieser Erfahrung auch immer mal Situationen machen, dass wir untergehen, dass wir Wasser schlucken, dass sich das eben anders anfühlt als ein fester Boden. Das ist ja jetzt gerade die Erfahrung, die sie macht. Die Erfahrung, die sie aber auch macht, ist, dass wenn sie Angst hat, dass da eben die Mama hinter der Glasscheibe ist oder der Papa. Und eben sozusagen die gewohnte Strategie, dass ich auf jemanden zurückgreifen kann, der mir kurz eine Hand gibt, der kurz mit mir am Rand sitzt vielleicht, der irgendwie sagt, hey, hast dich verschluckt, zeig mal. Und dann auch sozusagen das reguliert, das ist eben eine Strategie, die jetzt gerade nicht funktioniert. Mhm. Ja, und da gibt es auch sehr viel Unterschiede. Also Schwimmkurs ist gar nicht so selten ein Thema. Und es wird so immer wieder gesagt, und es ist ja auch richtig, dass Kinder schwimmen lernen sollen, müssen. Und ich weiß, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich weiß, dass es da auch Zahlen gibt, die eben einen Rückgang beschreiben, dass Kinder eben nicht mehr schwimmen lernen, so wie das vielleicht früher war. Und gleichzeitig erinnere ich mich auch daran, ich bin auch sehr gerne mit Wasser im Kontakt und schwimme wahnsinnig gerne. Und gleichzeitig war ich da in irgendwelchen Zusammenhängen, wo dann eben auch Kinder so ins Wasser geschubst wurden und so, ne? So dieser Gedanke dahinter irgendwie, du musst die Erfahrung machen, dass Wasser dich trägt. Also das war natürlich jetzt in den 70ern. Ich gehe davon aus, dass es heute nicht so ist. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass Kinder nicht trotzdem Ängste entwickeln oder eine Erfahrung machen, die eben angstauslösend sein kann und die dann eben zur Folge hat, dass Kinder sich verweigern und sagen, da will ich nicht mehr hingehen. Und ich finde auch, dass man das erstmal ernst nehmen darf und sich auch erst nochmal klar machen muss, dass eben die Strategien, mit denen Kinder sich sonst sicher gemacht haben, nämlich dass Mama und Papa da sind und dass man getröstet wird oder gehalten wird oder ermutigt wird und dass das Gefühl irgendwie einen Raum bekommt, dass diese Strategie gerade nicht funktioniert und dass es dann eben auch ein Stück davon abhängt, was ist das für ein Kurs? Ist da zum Beispiel die Lehrerin jemand, der offen ist für diese Ängste? Hat sie sich damit beschäftigt? Wie geht die damit um? Wo findet, also ne, findet der Kurs jetzt im Tiefen statt mit der Schwimmnudel oder findet der da statt, wo die Kinder noch stehen können? So sieht die das, dass da Ängste sind? Kann die damit umgehen? Das sind ja alles Dinge, die man erstmal auch erfragen kann, um zu gucken, gibt es in der Situation jetzt zum Beispiel konstruktive Strategien, die wir gemeinsam entwickeln können?
Und nun gibt es eine kleine Pause. Sicherlich kennt ihr das. Ihr steht morgens in der Küche, packt die Brotdose mit viel Liebe und guten Vorsätzen und am Nachmittag kommt sie fast unberührt zurück. War nicht lecker, war zu matschig, hab's vergessen. Und schon fragt man sich, wie kann ich mein Kind gesund ernähren und gleichzeitig Spaß mit reinbringen? Fruchtbar hat darauf eine Antwort. Seit 20 Jahren entwickeln sie mit viel Herz Bio-Snacks für kleine und große Kinder ab 6 Monaten. 100% natürlich, ohne Zuckerzusatz und mit kindgerechten Rezepturen. Von Quetschis über Frühstücksprodukte bis hin zu Riegeln und Pausenfreundprodukten für alle Kinder ab 3. Nachhaltig und sehr hübsch verpackt, praktisch für unterwegs und natürlich lecker. Die Bio-Knusperfrüchte snacken wir ehrlich gesagt auch heimlich manchmal mit.
Einige Produkte findet man auch in Drogerien und Supermärkten, aber das komplette Sortiment gibt's nur im Fruchtbar-Online-Shop. Dort könnt ihr euch mit Vorratspacks eindecken, exklusive Vorteilspakete sichern und ab 38 Euro sogar versandkostenfrei bestellen. Und weil Fruchtbar 20 Jahre alt wird, wird die Freude natürlich geteilt. Mit dem Code FAMILIENRAT, alles groß geschrieben, bekommt ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung. Einfach auf fruchtbarewelt.de gehen, stöbern und sparen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Fruchtbar für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht es weiter.
Du hast mich auf eine Erkenntnis gebracht, vielleicht wird der eine oder andere sagen, die hatte ich sowieso schon beim ersten Hören, aber die mir jetzt auch nochmal klar geworden ist, nämlich wir haben ja diese Gegenüberstellung, dass die Eltern die Liv normalerweise begleiten und zwar sogar dann begleiten in einer Situation, die nicht, ich sag's jetzt mal etwas drastisch, existenziell sich anfühlt. Mhm. Und in der Situation, wo sich die Situation eben existenziell anfühlt, also in dem Sinne, als dass eben das Schwimmen lernen per se ja der Weg von einer Unsicherheit in eine Sicherheit ist, in genau der Situation sind sie dann nicht da. Ne? Also mit anderen Worten, die Mail wäre wahrscheinlich gar nicht geschrieben worden, wenn das erste Mal, als die Eltern hinter einer Glasscheibe stehen oder sagen wir mal einfach in einem anderen Zimmer sind, eine Geburtstagsfeier gewesen wäre, ja? Oder ja. Dann wäre es eine andere Mail gewesen, weil man gesagt hätte, normalerweise waren wir immer dabei, diesmal waren wir nicht dabei, es hat geklappt oder nicht geklappt, aber letzten Endes wäre es wahrscheinlich nicht so groß gewesen. Und das ist mir gerade nochmal klar geworden, dass dieses Sicherheitsbedürfnis, was eben fehlt, weil man ja erst in ein Sicherheitsbedürfnis durch die eigene körperliche Bewegung hereinwachsen muss, gleichzeitig gekoppelt ist mit einer Situation, die so für Liv nicht normal ist. Mhm. Nämlich, dass die Eltern nicht dabei sind. Deshalb finde ich den Hinweis darauf auch, wie offen die dafür sind, eigentlich total interessant. Weil ich weiß das jetzt ein bisschen zu konkret, aber weil man sich natürlich auch fragen könnte, ob es einen Zwischenweg gibt, ja, zu sagen, also wir haben, Liv will jetzt gerade nicht mehr hin, können wir ausnahmsweise mal an den Beckenrand für die ersten 10 Minuten oder so, um eben diese Distanz zwischen dem Sicherheitsbedürfnis auf der einen Seite und diesem Fehlen zu verringern und eben näher heranzukommen an die Handlungsweisen, wie sie normalerweise, wenn es gerade nicht Schwimmunterricht ist, eben auch durchführen.
Mhm. Genau, das könnte ein Weg sein. Ich würde noch mal so eine Rolle rückwärts machen, weil wir sind noch gar nicht sozusagen bei Lösungen für in meiner Welt, weil wir wissen ja nicht, ob zum Beispiel die Lehrerin nicht auch sicherheitsgebende Strategien hat. Aber das könnte eben, wenn das nicht der Fall ist, dann könnte man sozusagen im nächsten Schritt dann diesen Mittelweg überlegen. Mhm. Ich will noch mal drauf eingehen, auf diese Reflexion, in unserem Bild, auf den Bauch sozusagen, auf die Breite. Und ich will noch mal sagen, dass es vielleicht auch noch mal wichtig ist, nicht so sehr schwarz-weiß, dass es noch mal so deutlich wird, nicht so sehr schwarz-weiß von seinen eigenen Erfahrungen kausal dann Entscheidungen zu treffen für die eigenen Kinder. Also wir hören ja hier sehr unterschiedlich gelagerte Erfahrungen. Barbara erzählt, dass sie angehalten wurde und dass es für sie aber eben auch dann die Freude wegging. Ein Stück. Also sie hat vielleicht gelernt, irgendwie durchzuhalten. Sie hat irgendwie gelernt, ihre Ängste zu regulieren und ist dann, wie sie jetzt schreibt, auch gestärkt aus diesem Prozess hervorgegangen. Jetzt ist sie ja auch erwachsen, ja, und kann auch entscheiden, wo halte ich durch oder wo auch nicht, wo lohnt sich das, und nennt das jetzt Resilienz. Und gleichzeitig ist ja der Preis auch relativ hoch. Also dass sie eben dann das Ganze nicht mit Freude machen konnte. Und ich glaube, das ist ja auch das, was Barbara wichtig ist, dass die Freude eigentlich erhalten bleibt und dass es was Intrinsisches hat und eben nicht von außen vorgegeben ist und es dann mit viel Druck irgendwie durchgesetzt wird und Grenzen überschritten werden und das Kind sich nicht gehört fühlt. Das kommt so ein bisschen durch bei ihr. Ja, und Jetzt beschreibt der Vater wieder, dass es genau umgekehrt ist bei ihm, dass er eben nicht angehalten wurde und dass er sich gewünscht hätte, dass da mehr Führung gewesen wäre. Ja, und jetzt finde ich, ist es nochmal so spannend zu sehen, dass beide Entscheidungen, Kinder, ich sag jetzt mal, anzuhalten, in Anführungsstrichen, also zu ermutigen, an einer Sache dran zu bleiben, mit dem Ergebnis, dass sie auch gute Erfahrungen machen, ein Weg sein kann und gleichzeitig eben auch das andere gut sein kann, eben loszulassen von etwas, wenn Kinder sich total sperren. Oder eben auch, ja, die Frage ist, was ist da bei dem Vater als Kind angekommen?
Ja.
Ja, also da, ich finde, da könnte man noch eine Etage tiefer gehen, weil wenn man viele Sachen anfängt und dann die Lust verliert und dann die Eltern sagen, ja, dann lässt du es eben, dann kann ja auch was Liebloses ankommen. Ja, also es ist mir gar nicht so wichtig, was du tust oder was du nicht tust. Und bei der Barbara in der Eltern-Kind-Beziehung könnte ankommen, du musst das machen und du hast gar keine Entscheidungsfreiheit. Also es geht mir da eher nicht so sehr um das Ergebnis, also das durchzusetzen oder nicht, sondern die Frage ist, wie sprechen wir mit unseren Kindern darüber und wie können wir eine Form von Mittelweg finden, eine Balanceakt machen und zwar nicht im Sinne von durchhalten lernen, sondern eher so im Sinne von, was brauchst du? Also was brauchst du, um das, was dir eigentlich Freude macht, ne? Weil das hat ja Barbara auch beschrieben, dass sie eigentlich Wasser mag und dass sie eigentlich Freude dran hat. Und dann zu wahrzunehmen, okay, da ist eine Angst entstanden, über die Angst zu sprechen, das in irgendeiner Form ein Stück nachzuregulieren. Und dann eben auch das darin dann ernst zu nehmen und dann zu gucken, was könnte denn hilfreich sein? Also wo könnte sie hingehen? Mag sie die Lehrerin? Also da noch viel mehr zu erfragen, ohne dass wir sofort eine Lösung jetzt haben oder die Frage im Raum steht, sie muss gehen oder sie muss nicht gehen. Sondern wir haben ja auf der Eisbergspitze erstmal die Verweigerung. Verweigerung kommt durch die Angst und durch die Unsicherheit. Und wenn wir jetzt eher eine Etage tiefer rutschen und die Angst und die Unsicherheit uns nochmal angucken, wo kommt die genau her? Was bräuchte es, um da wieder mehr in die Freude zu kommen? Um dann auch wieder mit Freude hinzugehen und mehr Sicherheit zu haben. Vielleicht jetzt nicht gleich mit jubelndem Kopfsprung rein, aber doch wieder so ein bisschen Lust zu bekommen, weil es eben dann eine Strategie gibt. Im Augenblick sieht die Vierjährige ja keine andere Strategie, als zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und erst dann, wenn wir da ein bisschen mehr Ideen haben, wie fühlt sich das eigentlich an für Liv mit ihren 4 Jahren und was bräuchte sie da, dann können wir entscheiden oder eben auch gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt in genau dieser Situation mit der Lehrerin zu sprechen, vielleicht einmal auszusetzen, vielleicht auch mal einen eigenen Schwimmbadbesuch mit den Eltern zu machen, um eben nochmal das Gefühl zu vermitteln, schau, das Wasser trägt dich oder wir haben Spaß, um wieder mehr in die Freude zu kommen. Ja, also Kinder lernen ja auch nicht nur schwimmen im Schwimmkurs, sondern es gibt ja auch Eltern, die mit ihren Kindern schwimmen. Also es geht ja eher um das Ziel, dass sie die Erfahrung macht, Wasser trägt mich und dass sie eben nicht dann in die Hilflosigkeit kommt, wenn sie ins Wasser fällt oder wenn sie schwimmen geht.
Jetzt bist du schon in der Lösung. Ich wollte aber gerne noch mal sagen, weil ich das so interessant fand, weil es mich gerade auch selber beschäftigt, nämlich die Tatsache, dass wir Menschen, ich glaube auch einfach durch einen Mechanismus Sinn in unserem Lebensweg zu finden, oftmals das Gefühl haben, dass unser Lebensweg geradlinig verläuft und uns dorthin gebracht hat, wo wir eigentlich sind. Und das kann,
das ist auch nochmal ein schöner Gedanke.
Ja, und das kann aber eben dazu führen, im Positiven, ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, also du musst Abitur machen, denn ich habe auch Abitur gemacht und du siehst ja, ich bin jetzt erfolgreich. Ja, als wenn das sozusagen die, und was man ausblendet, sind die vielen Entscheidungen, die man nicht getroffen hat, die man aber hätte treffen können. Und gleichzeitig auch bei so etwas, nämlich hier hat man zwar diese spannende Situation, dass einmal dieses offene, also ich kann abbrechen, wann ich will, vom Vater, und das geschlossene, du machst jetzt weiter, auch wenn es für dich schwierig ist, den Anschein erweckt, als wenn es nur diese 2 Wege gibt. Und beide Wege sind sozusagen, werden dann im Rückblick als eben positiv oder negativ betrachtet. Und das, was du gerade gemacht hast, deshalb finde ich das so gut, ist zu sagen, ja, natürlich habt ihr eure Erfahrungen gemacht und natürlich könnt ihr eure Erfahrungen rückwirkend betrachten und eben negativ oder positiv sehen. Aber es gibt einfach eine Unmenge von mehr Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, die dann vielleicht einen Mittelweg gehen zwischen diesen Erfahrungen, die ihr eben erfahren habt, wie ihr sie erfahren habt. Deshalb, und jetzt um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, finde ich das ja gut, dann auch nochmal zu sagen, was gibt es denn für Möglichkeiten, die eben erstmal fernab sind von der Tatsache, gehen wir jetzt sofort wieder hin. Also wie du gesagt hast, ne, zusammen ins Schwimmbad gehen. Vielleicht ist der eine auch mit im Wasser und der andere ist entfernt. Und zwar in derselben, in einem Abstand oder so. Also damit auch, und diese Freude auch weiter zu vermitteln und selber auch Spaß daran haben, da mitbaden zu gehen. Weil das ja zeigt, es gibt halt eben nicht nur, ja, wir können halt nicht sagen, Schwimmkurs weitermachen oder sein lassen. Ja, also okay, weitermachen, sondern die Frage ist eben, wie man es perspektiviert.
Ja, und für mich ist nochmal wichtig, dass es nicht eine richtige oder falsche Entscheidung in diesem Sinne gibt, sondern dass sich immer Entscheidungen im Kontext und für diesen Moment auch gut oder nicht gut anfühlen. Ja, und dass man dafür offen bleibt und nicht sozusagen diese Struktur, wie du es eben gesagt hast, im Kopf hast, ich habe das erfahren, deswegen ist das jetzt wichtig, dass wir das auch so machen. Sondern mir geht's nochmal darum zu sagen, es geht nicht so sehr darum, macht ihr weiter oder nicht, sondern wie besprecht ihr das mit eurer Tochter? Und wie begleitet ihr das? Es geht nicht so sehr ums Was, sondern wie. Ja, und beide Eltern beschreiben ja, dass sozusagen die eine beschreibt, dass sie mit dem Ergebnis zufrieden ist, der andere, dass er nicht zufrieden ist. Und was ich halt bemerke, ist, dass es vielleicht gut gewesen wäre, mehr mit den jeweiligen Kindern zu sprechen, mehr nochmal zu verstehen, wo ist die Freude hingegangen, weil dann kann man es unter Umständen mit weniger Druck machen. Ja, oder vielleicht auch mal eine Sache wegfallen lassen. Das heißt ja dann nicht, dass man da nicht resilient ist. Ja, also die Erfahrungen können durch viele unterschiedliche Wege in der Begleitung gemacht werden. Und ich will noch einen Gedanken reinbringen, der dich daran so ein bisschen anschließt. Nämlich, wir leben ja irgendwie in einer Welt, wo wir manchmal so den Gedanken leben im Kontext mit unseren Kindern, dass je früher Frustrationen an unsere Kinder herangetragen werden, desto besser können sie später durchhalten oder mit Frustrationen umgehen. Ja, und das schwingt so ein bisschen hier auch mit. Und das ist ein Irrtum. Entwicklungspsychologisch ist das ein Irrtum, denn wir wissen heute, dass nicht die möglichst frühe Frustration und das Durchhalten und das Regulieren, das zu frühe Regulieren und alleine sein mit Gefühlen dazu führt, dass wir dann später Frustrationen und Situationen durchhalten oder da durchgehen können, sondern dass wir eigentlich emotional eine satte und emotional beantwortete Kindheit brauchen. Also eigentlich das, was Barbara auch sagt, ne, dass sie sich gehört fühlt und dass sie die Erfahrung macht, wenn ich Angst habe, sind meine Eltern da und wir können über alles, wir finden für alles irgendwie eine Lösung, in der ich vorkomme. Und in der ich mit meinen Gefühlen nicht nur gesehen, sondern auch in irgendeiner Form berücksichtigt bin. Was auch immer das heißt, ob das weitermachen heißt oder pausieren oder anders schwimmen oder wie auch immer. Aber diese Erfahrung zu machen, ich habe Angst und meine Eltern sind da. Und die übergehen das nicht. Und das ist das, was uns resilient macht. Irgendwie. Das, was dann zum Durchhalten vielleicht auch die Erfahrung, dass sich das schön anfühlt, auch einen Erfolg zu haben, den kann man ja auch durchdrücken. Ne? Und dann überlagert das vielleicht dann auch die Freude. Oder die Freude überlagert dann vielleicht auch diesen Moment, wo ich irgendwie dann merke, ich muss aber jetzt. Ja. Wie gesagt, also ich glaube, dass es nochmal ein wichtiger Gedanke ist, sich klarzumachen, dass es eben nicht darum geht, so früh wie möglich jetzt zum Durchhalten zu zwingen und mit diesem erzieherischen, fast erzieherischen Gedanken dahin zu gehen, sie muss etwas durchhalten und sie soll nicht die Erfahrung machen, dass man einfach was abbrechen kann, weil sie die Erfahrung nie machen wird. Also sie ist 4, sie wird spätestens in der Schule die Erfahrung machen, dass sie die Dinge nicht abbrechen kann. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen, weil die Schule, da haben wir eine Schulpflicht und da werden wir mit den Kindern, da werden die Kinder hochkooperativ sein müssen. Ja, also die Erfahrung wird sie an allen anderen Stellen auch machen und an dieser Stelle setzen wir ja den Rahmen. Das heißt, da können wir die Emotionen berücksichtigen, können in Kontakt gehen und können dann für diese Situation eine gute Entscheidung treffen. Und da braucht es noch einige Schritte, einige Fragen, jetzt hier in dem Fall, um dann vielleicht auch zu gucken, was könnte der nächste gute Schritt sein, der jetzt nicht dahin läuft, gehen wir oder gehen wir nicht, sondern was braucht es, damit die Freude wiederkommt?
Ich glaube, dass das, was du gesagt hast, auch in gewisser Weise so diesen vielleicht selbst auferlegten Druck ein bisschen rausnimmt, denn dass das überhaupt so eine große Frage ist, ist ja, haben wir jetzt wirklich besprochen, eine Frage, die sich ergibt aus diesem, ist mein Kind dann quasi geschädigt davon, dass es merkt, ich mache etwas nicht weiter? Und letzten Endes würde ich sagen, kann man den Druck auch so rausnehmen, zu sagen, naja, selbst wenn es dazu kommen sollte, dass der Schwimmkurs nicht weitergemacht wird oder dass der Schwimmkurs nicht weitergemacht wird und man ab und zu aber nochmal schwimmen geht, wird es ja andere Möglichkeiten geben. Ich meine, die ist 4. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, wann meine Tochter schwimmen gelernt hat, aber ich meine, das war später und auch wirklich nach und nach. Also es ist ja in unserem Leben nicht so,
ist nichts verloren.
Genau, es ist in unserem Leben nicht so, dass man sagt, okay, und dadurch, dass der Schwimmkurs jetzt abgebrochen ist, ja, lernt sie A, ich kann immer alles abbrechen, was ich will, und B, werde ich nie wieder in meinem Leben schwimmen, sondern es ist ja, bleiben wir im Bild, im Fluss.
Es ist eine Erfahrung. Ja, genau.
Und das ist, glaube ich, wichtig, um sich sozusagen auch selber nicht so unter Druck zu setzen, zu sagen, mein Mann hat die Erfahrung, ich habe die Erfahrung. Jetzt müssen wir eigentlich eine Entscheidung treffen, die für das Leben maßgeblich ist. Sondern es ist eben ein Teil und das Wie haben wir ja besprochen, gleichzeitig im Hintergedanken zu sagen. Und jede dieser Entscheidungen ist okay, denn es wird noch viele weitere Möglichkeiten geben.
Ja, genau. Und vor allen Dingen ist ja wichtig, dass Liv mit ihren 4 Jahren, die eigentlich weiter diese Erfahrung macht, die Barbara auch schon beschrieben hat, dass sie eben begleitet wird in den Situationen, in denen sie Angst hat. Und wie diese Begleitung dann aussieht und wohin die führt, das ist eben offen. Deswegen können wir diese geschlossene Frage, wollen wir gar nicht so euch abnehmen. Also ich will nur noch mal aus meiner Mutterschaft, Elternschaft einen Gedanken reingeben, weil ich kenne das. Wahrscheinlich kennst du das auch. Ich finde, dass sehr viel Druck auf uns Eltern irgendwie lastet. Ja, und ich kenne diesen Gedanken, dass wir nichts verpassen dürfen. Mhm. Deswegen finde ich total gut, dass du das nochmal gesagt hast und ist auch mein Anliegen, da ein bisschen Druck rauszunehmen. Es gab jetzt einen, ich möchte hier nicht politisch werden, aber es gab einen, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber in der Wahl von Friedrich Merz einen Satz, wo er gesagt hat, als da ging es ums Thema Schule, es ging ja ganz wenig um soziale Themen, aber da ging es dann um das Thema Schule und da hat er mehrfach wieder gesagt, um die Lehrer zu unterstützen, dass eben es nicht ohne die Eltern geht und dass die Eltern da ganz viel Verantwortung tragen und dass es nicht sein kann, dass die Eltern ihre Kinder irgendwohin abgeben und dann das Gefühl haben, die Lehrer machen die ganze Arbeit. Und da muss ich sagen, merke ich jetzt auch gerade wieder, dass ich dann denke, so, das ist einfach, das ist nicht konstruktiv. Also ich verstehe, dass er die Lehrer stärken möchte. Und natürlich, ich erlebe auch keinen Lehrer, der irgendwas anderes sagt. Und gleichzeitig habe ich mit so vielen Eltern zu tun, die mit so wahnsinnig viel Schule beschäftigt sind und genau diesen Gedanken haben, dass sie eben ihre Kinder unterstützen müssen und auch von den Lehrern wieder Druck bekommen. Also in diesem ganzen System ist wahnsinnig viel Druck drin. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann letztendlich auch vielleicht so ein Ausläufer ist, dass wir dann in so Kleinigkeiten, wo wir irgendwie denken, die Kinder müssen das lernen, damit sie überlebensfähig sind, lebensfähige Menschen sind, dass sie durchhalten, dass sie Leistung bringen können, dass wir da schon möglichst früh anfangen müssen. Und das da immer wieder zu differenzieren und sich auf sich selbst zu fokussieren, in Ruhe zu kommen, in Vertrauen zu kommen, nicht in eine Angst, selber in eine Angst zu kommen, dass man was verpasst, weil wenn wir aus Angst agieren, dann werden wir hart und dann können wir den anderen nicht mehr spüren. Ja, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass ich diesen Druck selber sehr gut kenne als Mutter und dass es immer wieder wichtig ist, sich zu reflektieren, und das machen die beiden ja auch gut und vielleicht haben jetzt die Gedanken ein bisschen dazu beigetragen, die wir ja eher so im Bauchbereich unseres Bildes jetzt hatten, nochmal mehr in Austausch zu gehen, nochmal mehr ins Gefühl zu kommen und dann das eine oder andere auch nochmal zu erfragen und gar nicht so sehr jetzt die Frage direkt zu beantworten, sondern erst nochmal zu gucken, worum geht's eigentlich genau und was wollen wir eigentlich?
Ja.
So,
prima.
Ich merke gerade, dass das nochmal, sind nochmal so Nachwehen, ja.
Dann vielen Dank, liebe Barbara. Vielen Dank, liebe Katja.
Danke, Barbara. Ja, gerne, sehr gerne. Danke dir, Bob. Ein spannendes Thema. Ne? Man denkt so, es ist irgendwie so ein bisschen banal und dann hängen doch so viele Themen irgendwie mit dran. Ich fand es jetzt auch sehr spannend und ich wünsche euch eine gute Erfahrung miteinander jetzt anhand dieser Situation und wir freuen uns, wenn wir nochmal hören dürfen von euch.
Bis dann.
Alles Liebe, eine schöne Woche.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas. Ja.